Vor nicht allzu langer Zeit saßen wir mit unserer Familie beim Abendessen und wir haben unser Lieblingsthema besprochen. Autos. Ging um Autos. Und einer meiner Söhne, ich darf das auch erzählen, der hat dann die These aufgestellt und sagt dann ganz bestimmt, ich finde, Deutsche sollten vorrangig deutsche Autos kaufen. Ja, hat er so in den Raum gestellt, die These. Und dann ging eine kleine Diskussion los und ich habe ihm gesagt, naja, aber wenn es hier nichts zu kaufen gibt, was für mich als Deutscher passt, dann kann ich doch auch was anderes kaufen. Nein, ich finde, Deutsche sollten vorrangig deutsche Autos kaufen. Und ich dachte, das ist eine gute Frage. Und mich würde interessieren, was ihr darüber denkt, ob Deutsche deutsche Autos kaufen sollten. Deshalb machen wir eine ganz kleine Umfrage. Da dürft ihr jetzt euer Handy rausziehen. Ihr müsst keine App runterladen, da gibt es einen QR-Code. Einfach fotografieren, auf den Webbrowser gehen und dann die Frage mit Ja oder Nein beantworten. Wer nicht deutsch ist, zum Beispiel Österreichisch oder Schweizer oder Kroate oder Ungarin, kann das ja für Ungarn beantworten. Also sollten Ungarn ungarische Autos kaufen oder Kroaten kroatische Autos. Fast jedes Land hat irgendeine Art von Gefährt. Das passt schon ganz gut. Also zieht mal eure Handys raus. Ist ja, ich weiß, es ist eine Herausforderung und Handys, Gottesdienst will auch nicht jeder. Im Livestream, ihr könnt übrigens auch gerne mitmachen. Und ich bin sehr gespannt und werde natürlich nachher mit wachen Augen auf dem Parkplatz vorbeigehen, ob das denn auch stimmt, was man denn da so findet. Sollen Deutsche vorrangig deutsche Autos kaufen? Ergibt sich aus meiner Zugehörigkeit zum Volk, das ist die Frage, die dahinter liegt, ergibt sich aus meiner Zugehörigkeit zu einem Volk eine Verpflichtung, ein Mandat, einen Auftrag. So, E-Mails bitte jetzt nicht checken, WhatsApp auch nicht, nur bei der Umfrage bleiben. Christian, haben wir schon ein Ergebnis? Okay, also es ist noch ganz knapp, die Umfrage läuft noch weiter. Mehrheitlich, mit einer ganz knappen Mehrheit, Deutsche sollten bevorzugt deutsche Autos kaufen. 52% Nein, 47%. Sehr interessant, das Ganze geht jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter, wenn die Leute im Livestream noch dabei sind. Also wir sind unentschieden in der Frage. Jetzt alle, die nicht mit dem Auto hergefahren sind, die sind jetzt im Livestream, die kommen mit ein bisschen Zeitversatz dazu. Bin gespannt, was die jetzt noch dazu ergänzen. Jetzt habe ich die Frage nicht einfach so ausgewählt. Das Auto ist ja für uns Deutsche mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Das ist Teil unserer, ich nenne es mal, Identität. Denn was dieser Predigt heute zugrunde liegt, ist der Gedanke, dass jeder von uns eine Ich-Identität hat und wir haben gemeinsam eine Wir-Identität. Also die Ich-Identität ist die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Diese Frage kläre ich mit der Frage der Ich-Identität. Und die Wir-Identität ist die Frage, wer sind wir? Jetzt kann man das natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen spielen. Man kann es spielen auf der Ebene der Firma, man kann es spielen auf der Ebene der Familie, man kann es spielen auf der Ebene der Royal Rangers 464, wer sind wir? Aber man kann es natürlich auch spielen auf der Ebene des Volkes, des Landes, einer Nation. Wer sind wir? Das ist unsere Ich-Identität. Und ich habe noch mal eine Umfrage vorbereitet, aber die überspringen wir jetzt, weil wir zeitlich ein bisschen sozusagen in Eile sind. Wir machen die Kurzversion. Christian, gib schon mal bitte kurz das Ergebnis. Ich würde einfach mal von der zweiten Umfrage, ich würde einfach mal kurz mit Handzeichen bitten, zu sagen, ob ihr findet, dass das uns Deutsche denn ausmacht. Es geht ja um die Frage, wer sind wir als Deutsche? Wer wird sagen, Deutsche macht aus, dass sie gut gelaunt sind? Einfach mal die Hände hoch. Jawohl, einer Hammer. Ah ja, okay, wohl eher nicht. Wer wird sagen, uns Deutsche macht aus, dass wir pünktlich sind? Ah ja, genau, super. Wird halt bis zum Ende vom Gottesdienst gleich schon nicht sehr deutsch vermutlich. Wer wird sagen, wir Deutsche sind fleißig? Naja, das ist gerade eine große Diskussion, gell? Man kann nämlich auch in 4 Tagen so viel schaffen wie andere in 5. Wer wird sagen, Deutsche sind engstirnig? Ja, okay, da sind wir uns nicht ganz so einig. Wer wird sagen, Deutsche sind freundlich? Ah ja, gell? Die Schweizer machen heute jetzt auch ganz engagiert mit. Wer wird sagen, Deutsche sind offen, grundsätzlich offen? Ja, okay, auch eher nicht der Fall, gell? Lieber mal bleibt alles beim Alten. Danke, das war jetzt die Blitzversion dieser Umfrage. Also wir sind beim Thema Ich-Identität, die Frage, wer bin ich? Und beim Thema Wir-Identität, wir haben auch eine gemeinsame Identität als Volk, als Nation. Und jeder, der zu einem Volk, zu einer Nation, zu einem Stamm, zu einem Clan gehört, hat auch diese Wir-Identität. Und die Wir- und die Ich-Identität, die stehen in Beziehung zueinander. Ich kann mein Ich nicht ohne das Wir denken und das Wir kann nicht ohne das Ich funktionieren. Und ich staune immer wieder und ich bin manchmal sogar erschrocken, wie tief diese Wir-Identität in meinem Fall jetzt als Deutscher in mir sitzt. Gell, wir hatten ja eine unglaubliche Woche, die letzte Woche, rein fußballerisch. Gell, also da war ja die Europameisterschaft, die kann gar nicht so spannend werden, wie die letzte Woche war. Zweimal Champions League. Und wie saß ich da vor dem Stream bei Dortmund? Gell, mein Herz hat geschlagen und dann hat Dortmund gewonnen und ich bin ins Bett wie ein König. Gell? Warum? Das hat doch mit mir gar nichts zu tun. Ich glaube, ich war noch nie in Dortmund. Ich kann mit der Stadt gar nichts anfangen. Und ich glaube, auch die Mehrheit der Spieler sind keine Deutschen. Aber irgendwie ist das Teil vom Wir. Gell? Das ist eine deutsche Mannschaft. Ich identifiziere mich mit der. Das ist Teil meiner Wir-Identität. Dann einen Tag später, Bayern München, konnte ich nur im Audio-Stream verfolgen. Mir ging es ganz schlecht in dem Abend. Bin unglücklich ins Bett, traurig, voller Schmerz und Leid. Leben macht keinen Sinn mehr, gell? Warum? Warum? Was hat das mit mir zu tun? Und dann aber zum Glück einen Tag später Bayer Leverkusen, gell? Geschwitzt, das Herz hat mir geklopft bis zum Hals. Das war so aufregend und tatsächlich schaffen sie sogar noch das Unentschieden und damit den Sieg und den Einzug ins Europa League Finale. Wieder, das war so stark. Ich habe meinen ganzen Körper gespürt. Warum eigentlich? Warum? Ist doch nur Fußball. Teil meiner Wir-Identität, gell? Teil unserer Identität. Diese Mannschaften, irgendwie fühle ich mich von diesen Mannschaften repräsentiert. Das Ganze geht übrigens auch andersrum bei mir. Ich sage, ich schaue immer, wie stark das in mir ist. Bei euch ist es vielleicht ganz anders. Wenn ich Besuch bekomme aus der Schweiz und die reisen mit der Bahn an, und die Bahn ist unpünktlich, was sie ja immer ist, dann schäme ich mich. Ich schäme mich. Man nennt es ja vielleicht Fremdschämen. Wir haben vorher gesagt, was macht uns Deutsche aus? Wir sind pünktlich. Jetzt ist das Unternehmen, was hier für Pünktlichkeit zuständig ist in Deutschland, chronisch unpünktlich. Ich schäme mich. Das ist mir unangenehm. Das ist mir peinlich. Also das sitzt richtig tief, diese Wir-Identität. Und noch etwas ist sehr interessant bei dieser Frage von wer sind wir und was macht uns aus, dass wir offensichtlich auch ein Gefühl dafür haben, dass die Symbole von uns und von unserem Land, wie zum Beispiel die Flagge, dass man die nicht verbrennen darf. Das war mir gar nicht bewusst, dass in Deutschland das Verbrennen der öffentlichen Flagge, der deutschen Flagge, unter Verbot steht. Gell? Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, da kann man bis zu 3 Jahre ins Gefängnis gehen. Jetzt ist es vielleicht für uns Deutsche ein bisschen schwierig hier mit Flagge und so, da sind wir nicht so nah dran. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre nach Zürich, gell, mitten in die Innenstadt, habe so eine Schweizer Flagge dabei, 4 Meter groß und zünd die an. Ich weiß nicht, ob ich da wieder lebend heimkäme. Gell, das setzt Emotionen frei, das setzt Energie frei. Das empfinden wir als Angriff auf unsere Wir-Identität. Also das ist das Thema. Das Ich, wer bin ich? Und dann, wer sind wir? Das Wir in dem Fall jetzt hier als Volk. Jetzt springen wir in die Bibel, genauer gesagt ins Neue Testament, genauer gesagt in den ersten Brief, den Petrus, der Apostel, der Jünger, der Jude, der Nachfolger, der Freund von Jesus geschrieben hat. Wir sind in der Zeit der ganz, ganz allerersten Christen. Die Jesus-Bewegung ist noch eine ganz frische Bewegung. Und überall in Kleinasien, also in der heutigen Türkei, im Römischen Reich, überall gibt es so kleine, verstreute Gruppen von Christen. Da gab es noch keine so großen Gemeinden, wie wir jetzt eine sind, sondern überall gibt es, wenn man so will, so Kleingruppen, Hauskreise. Irgendwo treffen sich, versammeln sich heimlich Menschen, die den Jesus kennengelernt haben und die jetzt auf diesem, so hat man es damals genannt, auf diesem neuen Weg sind. Und Petrus schreibt an diese Menschen seinen Brief, er nennt die Herausgerufenen. Und wir müssen verstehen, diese Menschen, diese allerersten Christen, die sind ja nicht aufgewachsen wie wir. Die sind nicht so christlich sozialisiert oder halbchristlich oder wenigstens kirchlich sozialisiert. Die haben als Kind nicht eine Kinderkirche erlebt, sondern Tempelhuren. Die haben keine Gottesdienste erlebt, so wie wir sie erlebt haben, vielleicht als Kind, sondern Opferrituale, blutige Schlachtung von Tieren, irgendwelche heidnischen Rituale. Oder der ein oder andere ist in der Synagoge aufgewachsen. Also die alle, die diesen Brief bekommen von Petrus, die haben wie einen Bruch im Leben, wo sie ein neues Leben beginnen, weil sie Jesus kennenlernen und sich auf eine ganz neue Reise machen mit diesem Jesus. Und Petrus sagt diesen Menschen, diesen Herausgerufenen, sagt er nichts anderes als das, was unser Thema heute ist. Er sagt ihnen, jeder von euch ist jetzt ein neuer Mensch, hat eine neue Ich-Identität, weil er Jesus nachfolgt. Und jeder von euch ist nicht nur ein neuer Mensch, sondern auch Teil einer neuen Menschheit, hat auch eine neue Wir-Identität. Beides, Ich-Identität und Wir-Identität. Wer mit Jesus lebt, wer dem Jesus hinterhergeht, bekommt beides neu. Ich-Identität, wer bin ich? Ich bin ein neuer Mensch. Wer sind wir? Wir sind eine neue Menschheit. Und wir Christen, wir neigen dazu, die Ich-Identität zu betonen. Und das ist wichtig und das ist wertvoll. Und es gibt alle paar Jahre eine neue Strömung in der Christenheit, die genau das tut, die genau das betont und diese Erkenntnis wieder in den Mittelpunkt stellt. Ich bin ein neuer Mensch. Ich lebe in einem neuen Bund. Über Jahre habe ich mir immer wieder gesagt, ich habe das für mich so formuliert, in einer Zeit, wo ich sehr unsicher war, wer ich denn wirklich bin, wo meine Identität, würde ich sagen, noch nicht so stark geformt war, habe ich das für mich so formuliert, ich bin der kleine Bruder von Jesus, begabt und befähigt, begrenzt und bedürftig. Und so bin ich geschaffen, geliebt, angenommen und zum Dienst berufen. Neue Ich-Identität. Das habe ich mir immer wieder gesagt, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt, ich weiß nicht, ob das einen Wert hat, wer ich bin oder was ich tue. Immer wieder habe ich mir das ins Gedächtnis gerufen. Ich bin ein neuer Mensch. Es ist wahr. Das ist wahr, da hat was ganz, ganz Neues begonnen mit Jesus. Und ich denke, das ist, wo die meisten von, die jetzt hier als Christen mit mir unterwegs sind, in ihrem Leben immer wieder hinkommen, an die Frage, wer bin ich? Und die Frage einer neuen Ich-Identität. Die Frage der Wir-Identität, die empfinde ich, die ist nicht so ausgeprägt. Da sind wir nicht so stark, dass wir jetzt auch ein neues Volk sind, ein neuer Stamm, eine neue Menschheit. Aber Petrus betont genau das. Er sagt, wir sind jetzt ein neues Volk. Gell? Wir sind, und er sagt es formuliert so, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Zuspruch von Petrus an die Auserwählten, an die verstreuten Christen überall in Kleinasien. Zuspruch von Petrus an die Christen, die sich heute hier auf der Lindenwiese versammelt haben und weit darüber hinaus. Zuspruch von Petrus an alle, die mit Jesus unterwegs sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, damit ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das ist unsere neue Wir-Identität. Ich, wer bin ich? War die Frage der Ich-Identität. Wir-Identität, wer sind wir? Wer sind wir? Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein heiliges Volk, ein königliches Priestertum, ein Volk zum Eigentum, damit ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Jetzt kann man sagen, na ja, okay, jetzt, das ist vielleicht so eine Art Doppelpass, gell? Das ist sowas wie manche von uns haben ja hier Schweizer Staatsbürgerschaft und die deutsche Staatsbürgerschaft. Andere haben die amerikanische Staatsbürgerschaft und die deutsche. Manche haben sogar die Schweizer, die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft. Also sowas Doppeltes sozusagen. Ich bin Deutscher, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, aber geistlich gesehen, spirituell gesehen, gehöre ich jetzt zu diesem neuen Volk. So meint Petrus das, glaube ich, nicht. Er benutzt hier zwei griechische Worte für Volk, einmal Ethnos, einmal Laos, so heißen diese griechischen Begriffe für Volk. Und er meint hier ein handfestes Volk, ein echtes Volk, ein Volk zum Anfassen. Keine unsichtbare, feinstoffliche Größe irgendwo, sondern er sagt, ihr seid in echt, physisch, materiell ein neues Volk. Hier manifestiert sich ein neues Volk mit einer neuen Wir-Identität. Und das ist wirklich groß. Gell? Das heißt, es spielt nicht mehr länger eine Rolle, ob ich Schweizer bin oder Deutscher oder Amerikaner. Und ich sage, das sitzt so tief in mir. Und ich erschrecke den auch. Würde jetzt der Putin Deutschland angreifen, ich wäre persönlich beleidigt. Ich würde es als Angriff auf mich empfinden. Tagtäglich werden aber Christen angegriffen, weltweit. Und irgendwie lässt mich das so halber kalt. Und dann erschrecke ich darüber und denke, naja, der Fortschritt bei meiner Wir-Identität, der ist bei maximal 25%. Das ist überhaupt noch nicht internalisiert, dass ich ein neuer Mensch bin und Teil einer neuen Menschheit, Teil eines neuen Volkes. Beim Fußball, da spüre ich dann wieder, wie stark die nationale Identität ist und wie schwach das, was das Evangelium hier sagt. Wir sind Teil einer neuen Menschheit. Wir haben eine neue Wir-Identität. Und ich habe gestaunt diese Woche über den Fußball und dann habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht, was machen eigentlich Fans und vor allem, was machen denn so Ultras? Gell? Was machen die eigentlich, wenn die da durch die Straßen ziehen von Dortmund oder ja, München war es ja ruhiger jetzt oder in Leverkusen? Was machen die? Die vergewissern sich eigentlich die ganze Zeit ihrer Identität, indem sie ständig wiederholen, wer sie sind. Dortmund, Dortmund, Borussia, Borussia. Die sagen eigentlich nichts anderes wie Dortmund. Das ist die Botschaft in Dortmund. Weiß doch jeder, dass Dortmund Dortmund ist. Aber sie wiederholen ständig, wer sie sind. Verstärken sich, vergewissern sich in ihrer Wir-Identität. Und ich glaube, es ist gut, das mal auszusprechen und es zu hören. Wer sind wir? Was macht unsere gemeinsame Identität aus? Und ich dachte, wir machen das jetzt mal im Ultra-Style ganz soft. Gell? Ich hole jetzt keine Trommel raus und hänge mich an den Zaun und ziehe das T-Shirt aus. Aber ganz soft. Im Sinn von, ich lese uns einen Satz vor und ich würde euch bitten, mir diesen Satz nachzusprechen. Und ich bitte alle, die auf der Reise mit Jesus unterwegs sind und denen das ernst ist. Wer sagt, das ist mir zu blöd, das ist mir hier zu sektenmäßig, der kann einfach ruhig sein. Oder kann auch einen Kaffee trinken gehen, kein Problem. Aber wer sagt, ja, ich will mich drauf einlassen, so wie ich, den bitte ich mir einfach nachzusprechen und dann immer einen Moment zu lauschen. Gell? Was macht es, wenn ich das sage, aus meinem Mund heraus, dass ich jetzt eine neue Wir-Identität habe? Wie fühlt sich das in mir an? Was setzt es frei? Was löst es aus? Klar, was ich will, ja? Oder was ich denke, was Petrus will und was er denkt, was Jesus will, so. Jetzt haben wir die ganze Sukzession durch. Also, ich spreche vor, ihr hinterher. Wir aber sind ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum. Ein heiliges Volk. Ein Volk zum Eigentum, damit wir verkündigen sollen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat. Aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Okay, hat sich jetzt irgendwie schon sehr kirchlich angehört und nicht irgendwie so euphorisch. Aber gut, die Frage war, was habe ich gespürt? Wie hat sich das angefühlt? Gell? Wie hat sich das angefühlt, zu sagen, ich bin jetzt Teil von diesem Priestertum, von diesem heiligen Volk, von diesem neuen Geschlecht? Das ist unsere Wir-Identität. Das macht uns jetzt aus. Und wer will, darf nachher seinen Personalausweis abgeben. Als Symbol, als Zeichen, hier, das macht uns jetzt aus. Nicht nur ich bin ein neuer Mensch, sondern ich bin jetzt auch Teil einer neuen Menschheit. Das Kollektiv ist verwandelt und verändert und neu. Und da gehöre ich jetzt dazu, da bin ich herausgerufen, auserwählt, ein auserwähltes Geschlecht, sagt Petrus. Von Gott berufen. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann, der macht ja im Moment auch nichts anderes wie Spieler berufen, auserwählen. Und alle Spieler, die diese Berufung annehmen, die bekommen zwei Dinge. Die bekommen einen ganz großen Adel, eine ganz große Würde. Sie dürfen mit dem Bundesadler und weiß nicht, wie viele Sterne bei der Europameisterschaft drauf sind, anlaufen und auftreten. Und zugleich aber ist eine große Verpflichtung. Das ist eine große Verpflichtung. Da kann man nicht mehr einfach, wie man will. Da kann man nicht sagen, naja, ins Trainingslager komme ich mit, aber ich bleibe dann beim Buffet, während ihr trainiert. Und im Finale würde ich dann aber schon gern mitspielen. Bis dahin, die Arbeit, die macht ihr. Nee, entweder gar alles oder gar nichts. Und wer Ja sagt zu dieser Berufung, der bekommt eine irre Würde, der bekommt eine große Ehre. Aber es ist auch eine Verpflichtung. Und jeder, der Ja sagt zu diesem Jesus, zu unserem Jesus, wird Teil von diesem Volk, von diesem neuen Volk, das eine große, große Würde hat. Das ist wie Adel, aber es ist auch eine Verpflichtung. Der Bundestrainer, der wählt natürlich streng nach Leistung aus. Gott tut es nicht, gell? Der wählt nicht nach Leistung aus, sondern der wählt aus Gnade aus, wenn man so will. Er entscheidet selber, wen er wie auswählt und in dieses Volk beruft. Also wir haben jetzt ja vorher gefragt, okay, was macht uns Deutsche aus, gell, in unserer nationalen Identität? Wir haben gesagt, offensichtlich sind wir ein Volk, dessen Faible hat für Pünktlichkeit, Offenheit und so, da sind wir jetzt nicht so stark. Ja, aber was macht denn jetzt, wer sind wir? Was macht denn jetzt unsere neue Wir-Identität aus? Was macht uns als neues Volk aus? Und da fällt mir auf die Begriffe königlich und heilig und Eigentum. Mir ist übrigens was Interessantes aufgefallen. Ich habe hier ein Bild dabei von Betonsteinen. Gell? Und die findet man auf jeder Baustelle. Heute Morgen beim Gassigehen habe ich sie auch schon wieder gesehen. Das sind Betonsteine irgendwie aus dem Schwabenländle. Und die Firma nimmt für sich in Anspruch, der königliche Hoflieferant zu sein, vom König von Württemberg. Jedes Mal, wenn ich diese Steine, Pflastersteine, ganz stinknormale Pflastersteine auf einer Baustelle sehe, dann denke ich, was hat das mit dem König von Württemberg zu tun? Gibt es den überhaupt noch? Lebt der überhaupt noch? Und wenn ja, wie viele Steine braucht er eigentlich täglich? Wie viele Betonsteine? Warum macht man das? Warum tut man sowas Profanes wie Betonsteine, die ja wirklich nichts Besonderes sind, dem König zuordnen? Sagt, wir sind jetzt der königliche Hoflieferant von Pflastersteinen für den König von Württemberg. Macht es die Steine zu was Besonderem? Ja, irgendwie schon, gell? Wenn man so Steine vor der Garage hat, dann fällt der Glanz des Königs von Württemberg direkt bei mir auf der Garage. Und jedes Mal, wenn ich über diese Steine schreite, gell, dann fühle ich mich ein klein bisschen wie der König von Württemberg. Ich weiß ja gar nicht, ob der Markgraf überhaupt das kaufen würde, gell? Für die Badener ist das sowieso noch mal schwieriger. Aber wir sehen, irgendwas passiert hier. Die Steine haben keine andere Qualität, aber sie werden plötzlich dem König von Württemberg zugeordnet. Und dadurch sind sie was Besonderes. Und genau das ist gemeint, wenn Petrus sagt, ihr seid ein königliches Priestertum oder ihr seid heilig. Heilig ist ein Zuordnungsbegriff. Die Qualität vom Heiligsein ergibt sich aus der Zuordnung heraus. Also man kann das so sagen. Wir sind nicht erwählt, weil wir heilig sind, sondern wir sind heilig, weil wir erwählt sind. Versteht ihr das? Weil Gott zu uns sagt, ihr seid jetzt mein Priestertum, ihr seid jetzt mein Volk, weil Gott das zu uns sagt. Deshalb bekommen wir eine ganz andere Qualität, sind heilig und haben aber auch eine Verpflichtung, in einer ganz neuen Qualität zu leben. Und das Verrückte ist, und da dreht es mir schier den Helm, was Petrus hier macht mit diesem Wort ist, und ich glaube, das ist die Folie davor, ich habe den Christian ein bisschen verwirrt, er zitiert ein Wort aus dem Alten Testament, zweites Buch Mose. Gell? Der Mose ruft dieses Volk im Auftrag Gottes, dieses Sklavenvolk aus Ägypten heraus, die wandern durch die Wüste, die wandern durch den Sinai, kommen an den Berg, wo sie die 10 Gebote erhalten sollen. Und dann haben wir hier dieses Wort von Gott durch Mose. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein. Gell? Ein Volk zum Eigentum, sagt Petrus, vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, königliches Priestertum und ein heiliges Volk sein. Das gilt 100% hier für Israel. Wir haben jetzt ja einige Predigten uns immer wieder mit dem Thema Israel und alter und neuer Bund beschäftigt. Was Petrus hier macht, und das ist wirklich abgefahren, der Jude Petrus, der nimmt diese Zusage, dieses Wort, das an das Volk Israel geht, und dieses Mandat, ich habe gesagt, das ist ein Auftrag und eine Ehre, das ist eine Würde, aber eben auch ein Mandat. Dieses Mandat nimmt er und der wirft es eins zu eins auf die Christen, auf die Nachfolger, auf die Kirche und auf die Gemeinde. Also das, was für Israel gilt und was im Abrahamssegen, Thomas hat ja drüber gepredigt, gesagt wird für alle Völker, dass alle Völker erkennen und gesegnet werden durch euch, das gilt eins zu eins auch für die Kirche und für die Auserwählten. Das ist das, was Petrus hier macht, gell? Der Jude Petrus, der einen großen Respekt hatte vor der Tora, der sagt, ja, dieses Gesetz, dieses Wort, das nehme ich und das gilt jetzt eins zu eins für alle, die auf diesem neuen Weg mit Jesus sind. Es gibt ja manche Christen, die sind fast ein bisschen neidisch auf Israel und sagen, oh, wenn wir auch, nein, wir sind da gleichwertig, wir sind gerade so, wie das, was Gott Israel zuspricht, gilt auch uns. Gehen wir nochmal in den Petrusbrief hinein. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, da haben wir es, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Und dann wird Petrus sehr deutlich, gell? Wir haben auch einen Job, wir haben auch eine Aufgabe, einen Auftrag. Und was ist unser Auftrag? Wir sollen verkündigen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Das heißt Priester sein, gell? Im Alten Testament, da gab es ein Priestervolk, die Leviten, die waren vor allem am und im Tempel beschäftigt. Wenn man jetzt so will, so sind wir die Leviten unserer Zeit, gell? Die Deutschen sind zuständig für Autos und Maschinen, die Schweizer fürs Geld, die Italiener für Dolce Vita. Wir sind zuständig, Priester zu sein. Und was tut ein Priester? Ein Priester betet. Ein Priester tritt in den Riss, gell, setzt sich für das Volk ein, bringt die Menschen, bringt die Welt, bringt das Volk vor Gott. Und dann sagt Petrus, Priestertum heißt, die Wohltaten dessen zu verkünden, der euch berufen hat. Und interessant ist, wie Petrus diese Verkündigung der Wohltaten Gottes füllt, wie Petrus diesen Priesterdienst füllt. Gell, man könnte ja meinen, hier steht, bekannt machen ist das griechische Wort, das da steht für verkündigen. Wir sollen die Wohltaten Gottes bekannt machen. Wie sollen wir die Wohltaten Gottes bekannt machen? Und Petrus sagt, indem wir ein Leben führen, das überzeugt. Ich und wir. Indem ich so lebe, dass es überzeugt und indem wir miteinander so leben, dass es überzeugt. Wir sollen die Wohltaten Gottes dadurch verkünden, dass wir sie zu Fleisch machen, dass wir sie zu Menschen machen, dass wir sie in unser Leben bringen und in unsere Gemeinschaft hier leben und gestalten. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Es soll sichtbar werden, es soll spürbar werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Wie kommen die Menschen zur Einsicht, zur Erkenntnis? Durch unsere guten Taten. Weil wir hier einen Unterschied machen, weil wir heilig sind, weil wir auserwählt sind. Das hat mich umgetrieben die letzten zwei Wochen. Wir hatten am Anfang der Woche ein Auto bei uns vor der Türe stehen, da ist der TÜV seit Februar abgelaufen. Aber das Auto macht saumäßig Spaß zum Rumfahren. Und jetzt rufe ich meine Tochter an und sage, Papa, kannst du mich abholen? Und ich denke, ja, da habe ich jetzt Bock drauf, ich nehme nämlich das Auto. Das macht viel mehr Spaß, mit diesem Auto rumzufahren, wo der TÜV abgelaufen ist. Liegt nicht am TÜV, sondern liegt am Auto. Und ich stehe im Hausgang und nehme den Schlüssel und dann denke ich, Dan, du gehörst ja zu diesem Priestervolk, zu diesem heiligen Volk. Ah, egal, nein, doch nicht. Und dann ging das eine Weile hin und her und dachte, nein, das geht, wie ich lebe, das geht über mich hinaus. Das ist nicht mehr nur eine Entscheidung, die ich für mich treffe, wie ich lebe. Sondern da steht die Verkündigung, da steht die Verkündigung und der Wohltaten Gottes auf dem Spiel. Ich riskiere da viel zu viel, wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt mit dem Auto rum ohne Not. Gell? Im Notfall ist natürlich alles anders, aber ohne Not, nur zum Spaß, habe ich den Schlüssel wieder hingehängt, habe es sein gelassen. Weil mich das so gepackt hat, ich bin hier ein Teil von diesem Volk, von diesem neuen heiligen Volk. Und wir wollen und sollen die Menschen durch unser Leben gewinnen. durch unser Miteinander, wie wir miteinander umgehen, wie ich selber lebe, vorbildlich leben, Umgang mit Schuld, Vergebung, diese ganzen Themen. Da wollen wir und sollen einen Unterschied machen. Das ist das Mandat, das wir haben. Wir haben die Ehre, die Würde und das Mandat, anders zu leben. Und dann sagt Petrus ein Kapitel weiter, sagt er dann aber noch, und es ist auch wichtig, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Also wie sieht dieses Missionskonzept von Petrus aus? Er sagt, lebt so vorbildlich, dass es die Leute überzeugt. Lebt so, dass die Leute fragen. Und wenn sie fragen, dann macht das Maul auf, gell? Dann sag auch was. Also wenn sie fragen, ja, warum gehst du mit dem Arbeitskollegen, warum gehst du jetzt mit dem wieder weg, nachdem er dich so behandelt hat? Ja, warum tust du das? Warum verbringst du Zeit mit so einem Menschen? Wenn dich diese Frage jemand stellt, dann sag, ja, weil ich an Jesus glaube, er hat mir vergeben, er verbringt Zeit mit mir und ich will das weiterleben. Dann mach's Maul auf, gell? Wenn wir gefragt werden, wir werden gefragt. Ich werde regelmäßig gefragt, warum machst du so, warum machst du so, warum machst du so? Leben, dass es überzeugt und dann Antworten geben. Das wäre das Konzept von Petrus. Und das gilt auch für unser Miteinander. Das gilt auch für unser Miteinander. Hä, wie macht ihr das hier mit der Vergebung? Wie bleibt ihr da zusammen? Wie gestaltet ihr das? Wieso darf der das hier bei euch in der Gemeinschaft machen? Und dann kann ich das jedes Mal erklären. Jedes Mal erklären. Das ist das Konzept, das ist unser Auftrag als Priester. So sollen wir dieses Priestertum leben. Also ich komme zur Landung. Um was es mir heute geht, weil ich denke, es geht Petrus darum, dass wir, und jetzt wird's wichtig, die weltweite und lokale Kirche als mein neues Volk begreifen. Ich weiß, das kann man vielleicht nicht alles eins zu eins gleichsetzen, und doch würde ich sagen, zu 95% kann man das neue Volk Gottes und die Kirche gleichsetzen. Und jetzt wird's furchtbar konkret. Die Kirche ist dieses neue Volk Gottes, ein heiliges Priestertum, ein Volk zum Eigentum, ein heiliges Volk. Wir sind dieses neue Volk, wir als Kirche vor Ort und als weltweite Kirche. Und das hat für mich folgende Konsequenzen. Ich mache das einfach nur mal zur Wiederholung. Das meiste habe ich schon gesagt. Erstens, dass wir Gottes Wohltaten gemeinsam bekannt machen. Ja, nicht jeder nur für sich, sondern gemeinsam. Und dass wir darauf achten, wie gehen wir miteinander um, und dass uns bewusst ist, bei dem, wie wir miteinander umgehen und mit der Schuld voneinander und wie wir treu sind zueinander, da geht es um viel mehr als nur um mich und meine Befindlichkeit. Uns geht auch viel mehr als nur um uns und unsere Befindlichkeit. Wir sind Priester. Wir sollen die Gottes Wohltaten verkünden. Und wenn ich in der Nationalmannschaft spiele, dann ist jeder Satz, den ich sage, hat Gewicht. Im Guten wie im Schlechten, ob mir das gefällt oder nicht. Und wenn ich Teil bin von diesem auserwählten Volk, dann hat jeder Satz und jede Handlung Gewicht. Im Guten wie im Schlechten. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Das Zweite ist Loyalität zur Kirche in Wort und Tat. Viele Menschen haben ein gebrochenes Verhältnis zur Kirche. Und wir verstehen, dass wenn man eine Flagge verbrennt, gell, oder sich den Staat verleumdet oder schlecht über Deutschland redet, dass das Kollektiv was Kostbares ist, was Wertvolles. Das leuchtet uns ein. Wie viel mehr gilt doch denn das für das neue Volk und für das heilige Volk? Ja, alle Kritik in Liebe ist, die berechtigt ist, die muss man sagen. Die muss man aussprechen. Gerade wenn man liebt und wenn man verbunden ist mit Kirche, muss man Kritik sagen können. Aber einfach nur schlecht reden, sich lustig machen, sich irgendwie einen Selbstwert geben auf Kosten der Kirche oder auf Kosten von anderen Konfessionen oder anderen Christen. Ich glaube, da machen wir viel zu viel kaputt. Hier steht viel zu viel auf dem Spiel. Und wir entehren und entwürdigen die Heiligkeit, die Gott uns geschenkt hat, dadurch, dass er uns erwählt hat. Der dritte Punkt: Nationalismus und Clandenken im Gottesvolk überwinden. Wir sind jetzt zu einem neuen Volk geworden, gemeinsam. Gell? Und da zählt nicht mehr, ob jemand Dauwalter heißt oder Blessing oder Meier oder Müller oder was auch, das spielt keine Rolle mehr. Lasst uns das gar nicht erst anfangen. Es sind ein neues heiliges Volk. Und nicht zwei oder drei oder vier oder fünf. Ein neues heiliges Volk. Deshalb können wir uns aus meiner Sicht eigentlich als Christen auch gar nicht an irgendwelchen nationalen und nationalistischen Kriegen beteiligen und überhaupt an jede Art von Nationalismus. Sollte uns misstrauisch machen. Jede Art von Nationalismus. Das ist nicht mehr unser Wir. Das ist nicht mehr länger unser Wir. Wir sind jetzt in ein Priestervolk geläutert und verwandelt worden. Und der vierte Punkt, als Repräsentanten des Gottesvolkes leben, dass wir das verstehen und verinnerlichen. Darum geht's mir. Ich spreche uns jetzt nochmal den Petrusbrief zu, dann gehen wir in die Lobpreiszeit hinein. Wir haben 10 vor 12, wer halt heim muss, kein Problem, der darf natürlich auch gerne gehen. Ansonsten lasst uns gerne noch zusammenbleiben jetzt in dieser Lobpreiszeit. Unser Gebets- und Segnungsteam steht auch bereit, beten für euch und segnen euch. Und meine Hoffnung und meine Sehnsucht ist, dass das Teil unserer Wir-Identität wird, dass wir ein neues Volk sind, dass wir verwandelt werden durch dieses Wort und durch diesen Gottesdienst. Also ich spreche es uns nochmal zu. Und dann geht's los. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Amen.